Die Jungfrau von Voltaire. 12. Gesang. Montrose tötet den Almosenia. Karl findet Agnes, die sich durch Montrose trösten lässt, im Schlosse des Herrn Coutendre wieder. Zwar wollte ich fürderhin euch mit Moral verschonen, nur kurz erzählen, ohne lange reden. Allein, was kann der Gott der Liebe nicht alles bewirken? Er, der so geschwätzig ist und wider Willen mich unter die lange, dünne Feder zwingt. Drum sagt mir jetzt ihr Mädchen, Witwen, Frauen, die er unter seine reizende Fahne lockte, ihr, die ihr Flammen werft und wieder empfangt, sagt mir, was tut ihr, wenn ihr vor euch zwei Jünglinge erblickt, die gleicherweise euch bedrängen, euer Herz mit gleicher Glut erwärmen? Fühlt ihr euch nicht seltsamste verlegen? Fühlt ihr nicht die seltsamste Verlegenheit bei eurer Wahl? Kennt ihr wohl die verfängliche Geschichte von jenem Esel, der als Schulbeispiel berühmt, im Ungewissen, was er zuerst berühren und womit er zuerst sich den Magen füllen solle, zwischen zwei Futterbündeln stehend, schließlich Hungers starb aus Angst vor falscher Wahl? Wollt lieber drum je nach Gelegenheit gefällig sein. Besser ist's immer, als das Leben wagen. Nur wenige Schritte von dem hübschen Kloster, das so von Schande und Blut befleckt am nächsten Morgen seine 20 grausam heimgesuchten Nonnen durch eine kühne Amazone gerochen sah, lag an dem Strand der Loire ein hochgetürmtes Schloss mit Zugbrücken, Mauerscharten und Türmchen von eines Wassers kristallener Durchsichtigkeit, an seinem Fluss umschlängelt, das wie ein schützender Graben von allen Seiten des Geviert umgab. Dies Schloss bewohnte sein Besitzer, der Baron Coutendre, ein alter Ehrenmann von gutem und empfindsamen Gemüt, der daraus ein Asyl fürs ganze Land gemacht hatte. Franzosen, Engländer, sie waren alle seine Freunde. Kam man in Kutsche an, in Stiefeln und Gamaschen, als Prinz, Mönch, Nonne, Türke, Priester, ein jeder wurde freundlich aufgenommen. Nur musste man als Paar herein, stets zwei und zwei, denn jeder, auch der beste Mann, hat seinen Sparren, und der Baron wollte nun einmal zwei und niemals einen Gast zur Zeit bei sich in Herberg nehmen. Drum ging es jedem schlecht, der hier vereinzelt eintraf. Er aß sehr karg zur Nacht und musste warten, bis ein Gefährte kam, womit sich dann sein Ungemach in Glück verkehrte. Nachdem Johanna stolz die Waffenzier wieder angelegt hatte, die ihre rüstigen Reize nun wie sonst umklärten, brachte sie bei Nachtanbruch die schöne, sanfte Agnes dort in Sicherheit. Der Mönch, jener Almosenier aber, der glühend heiß und ohne zu ermüden ihnen heimlich auf den Fersen folgte, kam gleich nach ihnen unter den mildtätigen Mauern an. Gleich einem Wolf, der in Gedanken schon mit raubgierigem Zahn den feinen Pelz des blähenden Schafs zermalmt und seinen Hunger nicht mehr bändigt. Wenn er dem Schafsstall nahe kommt, so suchte auch der Mönch, und immer glühte ihm das Auge voller Gier, den Rest der Freude, die ihm jüngst geraubt, und zog mit Ungestüm des Schlosses Klingel. Schon ließ der Pförtner die Brücke nieder, als er plötzlich gewahr wurde, wie dort ein einzelner Mann Herberg erflehend stand. Sofort schnellte die eherne Brücke wieder hoch, mochte auch der hässliche Kahlkopf weidlich darüber fluchen und toben. Doch plötzlich stockte die Stimme ihm mitten im Schreien, denn unter dichtem Buschwerk sah er erstaunt beim bleichen Mondschein, wie sich ein schöner Jüngling in reichem Tressenkleid mit Gold gestickt, mit schwarzen Augenbrauen, überglänzenden Augen, mit blühendem Gesicht und Rosenwangen und von schlankem, festen Wuchs vorsichtig näherte. War es Amor? Nein, es war Montrose, der durch den ganzen Tag den Gegenstand seiner vollkommenen Liebe gesucht hatte und auf der Jagd nach Agnes im Kloster bei den Nonnen aufgenommen, ihnen nicht weniger holdselig geschmückt erschienen war als der Engel Gabriel, der sie zu segnen von seinem Himmel abgestiegen wäre. Drum sagten sich die geistlichen Schwestern und fühlten ihre rosigen Gesichter dabei sanft erröten, ach was, War er denn nicht dabei, der süße Jüngling, da man uns Gewalt antat? Und alle schlossen sie nun einen Kreis um ihn und sprachen unaufhörlich. Da sie aber vernahmen, wen er so eifrig suchte, gab man ihm das munterste Ross und einen Führer mit, auf das er sicher bis ans Schloss gelange. Dort angekommen, sah er hart am Wege, nicht weit von der Brücke, den unmenschlichen Pfaffen. Und hocherfreut zugleich, doch zornentflammt, ruft er aus: Habe ich dich, Priester des Beelzebub? Ich schwöre dir bei Chandos und bei meinem ewigen Heil noch mehr bei jenen Augen, die mir zu gefallen wussten, dass man dir endlich deine Verbrechen heimzahlen wird. Der Mönch greift tückisch, heimlich nach einem Pistolett, zielt schlecht und trifft, dem Schicksal sei es gedankt, nichts als die Luft. Zugleich zielt aber auch der Page und trifft weit sicherer den Feind an seiner harten und greulichen Stirn. Hin fällt der Mönch mit Zorngeheul und Mitleid regt sich sanft im Pagen. Ach, spricht er, stirb doch wenigstens als Christ. Bet noch ein Paternoster und sieh, dass du mit deinem Flehen Verzeihung findest bei Gott, der allen reuigen Seelen noch vergab. Nein, sprach der tonsurierte Schuft, ich bin verdammt und gehe zum Teufel. Leb wohl! Er spricht's und stirbt. Und die unlautere Seele vermehrt die teuflischen Kohorten. Während in solcher Weise der Bußunfertige zur Hölle abzog, wo er auf glühendem Eisen sitzend in alle Ewigkeit geröstet werden sollte, ging König Karl in Traurigkeit verloren, auch auf der Suche nach dem liebsten Mädchen, der Loreufer nach, und sein Beichtiger folgte ihm. Hier muss ich nun mit kurzem Wort erklären, was die Beamtung eines Beichtigers von so verliebtem jungen Fürsten alles mit sich bringt. Denn er muss immer ein von Wohlwollen erfüllter Mann sein, der sanft in seinen Händen die trügerische Waage von Gut und Böse leicht seitwärts neigen lässt, und er muss die Kunst verstehen, sein Beichtkind durch die Blumenaugen des Lebens auf verständige Art zu leiten. Er kennt das Herz des Prinzen und verwehrt ihm auch das Sündigen nicht. Er weiß alles, beobachtet alles, schmeichelt, ermahnt zur rechten Zeit, doch immer ist er schlau und immer liebenswürdig gegen den Meister des Meisters, Lieblinge und gegen die Mätressen. Der Beichtiger also, Bonifuchs genannt, nachdem er heute den König durch Zitieren berühmter Beispiele aus der Geschichte zu trösten suchte und nur ganz obenhin beklagte, dass nun das tierische Element die Oberhand gewonnen habe, weil ja Liebe von Rechts wegen eine Sünde sei, vergaß doch nicht darauf hinzuweisen, dass es dafür Verzeihung gäbe, wobei er Abraham und Hagar, Jakob den Patriarchen, den alten Boas, Salomon und andere galante Helden der Heiligen Schrift und der Geschichte zu nennen wusste. Karl aber tröstete das Beispiel Salomons am wenigsten. »Ach«, sagte er und seufzte tief dabei, »wie kann ich denn mit Salomon mich vergleichen, dem viele hundert Mädchen zu Gebote standen, während mir nicht einmal die eine mehr vergönnt ist?« Und seine Nase triefte ihm vor Tränen, die ihm die zarte, klagende Stimme erstickten. Doch plötzlich zeigt sich in der Ferne von rotem, lichten Mantel umweht einer, der mit feistem Wanst auf schwarzem Gaule reitet, Meister Bonneau. Da besänftigt sich der Schmerz des Königs. Er ruft, »Welch Schicksal treibt dich her? Und wo ist Agnes?« Eine Flut von Fragen regnet auf den Guten nieder, der, ohne sich beirren zu lassen, bedächtig weitschweifig erzählt, wie es ihm erst in Chandos Küche erging, bis er geschickt sich aus dem Staube machte und wie man jene göttliche Schönheit suchte. Gar nichts verschwieg er von dem, was er wusste. Glücklicherweise wusste er aber nichts vom fatalen Abenteuer mit jenem englischen Priester, noch von der Liebe des Pagen, noch von der klösterlichen Schreckenstat, und darum war Karl nun auch nicht um ein Quäntchen klüger. Nach der Beichte befanden beide sich noch trauriger als zuvor. Doch da die Nacht inzwischen eingebrochen war, erinnerte der stets bedachte Jakobiner den König an das Abendessen und den Schlummer Und willenlos ließ sich der König von dem Ross dahin tragen, wohin der Mönch, der durch Instinkt, bekanntlich fühlen ihn die Kuttenträger immer richtig, sehr bald zum Graben des nämlichen Schlosses hingelangte, vor welchem unser schöner Page auf und ab ging, nachdem er erst den Leichnam des verhassten Rivalen in den Bach geworfen hatte. Kaum sieht beim Schein des Mondes er drei Franzosen nahen, durchzieht die sanfteste der Hoffnungen sein Herz. Er redet sie mit höflicher Artigkeit an, verbirgt dabei geschickt graziös den wahren Namen und vor allem seine Liebe. Die Fremden schließen alsobald ihn in ihr Herz. Besonders scheint er dem wohlwollenden Mönchige zu gefallen, denn der streichelt ihm mit väterlich herablassender Miene und tätschelt seine Wangen mit der platten, fleischigen Hand. Nun, da sie Paar an Paar sind, sinkt die Brücke bald zu ihnen nieder. Des Schlosshofs Tore springen auf und der Huf der Pferde schallt dröhnend auf den Planken. Kaum sind sie drinnen, läuft Bonneau der Dicke ganz atemlos zur Küche und der Beichtiger tut dasselbe, mag er auch stets dabei mit andächtiger Miene seinen Gott loben und preisen. Karl lässt indessen unter fremden Edelnamen sich beim Baron Gutendre melden, der ihm viel Komplimente macht und ihm ein Schlafgemach anweisen lässt. Denn Karl ist Einsamkeit vonnöten. Wenn er sich auch mit Gram und Reue allein sieht, kann er doch ungestört sein ganz entflohenes Glück beweinen, ohne zu ahnen, wie nahe ihm die Liebste weilt. Montrose indessen, der ja mehr erfahren hatte, ließ sich von einem Pagen berichten, wo seine Agnes ruhte. Und mit verschwiegener Miene, katzengleich in Nacht gehüllt, auf Zehen schleichend, erreichte er ihr Gemach, nahte sich, breitete die Arme aus und wie das Eisen sich im Wirbel dem Magneten nähert, warf er vor Agnes sich aufs Knie. Oh, wie er sprüht und glüht! Wie fängt am Feuer sich der Stein! Ein einziger Liebeskuss und ihre Lippen sind vereint. Die Seele hebt sich himmelhoch, ein süßes Feuer strahlt aus Agnes blauen Augen. Bei den Küssen suchen die Zungen sich und sprechen, oh, wie beredt in jener stummen Sprache menschlicher Wünsche, die ja so reizend als Präludium süßerer Vergnügen sind. Und diesen süßen Genuss ersehnen beide. Agnes hilft darum schnell dem Jüngling aus den Kleidern, denn für das goldene, liebevolle Herz der Jugend sind sie ein Zwang und nur die Nacktheit wirkt Bezauberung. Denkt an Adonis und ihr fühlt den Gottesstrahl, der nun auf beide Liebende herabstieg. Doch Karl indessen seufzte in seinem Gemach mit Freund Bonneau, aß reuevoll und trank die Seele voller Leid. Da fing ein alter Knecht, ein schlichter Mann, um seine Hoheit aus dem betrüblichen Schweigen zu erlösen an, ohne sich weiter bitten zu lassen, zu erzählen, wie in dem Schloss zwei Schönheiten, von denen die eine stolz und kühn, die andere sanft blauäugig und farbenfrisch wäre, zu Gaste seien. Dem König schoss das sofort zu Herz. Gleich argwöhnte er den Zusammenhang und ließ sich wiederholen, wie ihr Auge denn, ihr Mund und ihre Haare beschaffen seien, wie die süße Sprache und die unkriegerische Miene der friedfertigen Schönen. Ja, sie ist's, ist alles, was sein Herz verehrt. Jetzt ist er sicher. Er verlässt das Mahl. Leb wohl, Bonneau, ich flieg in ihre Arme. So spricht er und fliegt darauf, nicht ohne Lärm, zu Agnes Kammer hin. Denn seht, er war ein König. Nun steht er vor der Kammer und schreit, Agnes, Agnes, so viele Male, dass die betroffenen beiden aus ihrem Liebesrausch erwachen. Oh, wie verwirrt ist nun das Paar, wie nur sich retten. Doch der Page weiß für alle Nöte Rat. In einer leeren Heiligennische stand zur Abhaltung der Messe ein kleiner reizender Altar, davor ein seidener Vorhang. Montrose springt kurz gefasst in diese Nische und verkriecht sich drinnen ohne Wams und Mantel. Karl stürzt ins Zimmer, an Agnes Hals und will, noch voller Tränen, gleich in die Rechte eines Liebenden treten, vor allem in die eines Königs. Bei diesem Anblick erzittert der verborgene neue Heilige, von jäher innerer Wut gepackt, stößt er ans Pult, das lärmend hinfällt. Karl schrickt auf, fühlt mit der Hand durch die Gardine, die das Heiligenbild verdeckt, und trifft auf einen warmen Körper. Ahnungsvoll zieht er schnell den Vorhang weg und sieht, oh, seltsame Verkettung merkwürdiger Umstände, des Pagen Rücken, und zwar jenen Teil davon, den Cäsar schon bei dem geliebten Nikomedes verehrte, der griechische Heros bei Hephaistos, und den ein Hadrian bei seinem Antinous sogar als Denkmal in den Pantheon erhob. Wofern nun meine Leser den Faden der kurzweiligen Erzählung nicht ganz verloren haben. Erinnern Sie sich sicherlich daran, wie in dem Feldzelt damals die mutige Johanna unter des Knaben Rücken mit dem Finger, den Sankt Dionys ihr führte, einen Flor von Lilien malte. Nun, dieses Wappen auf dem weißen Hintern bewegte Karl aufs Tiefste zum Gebet, denn er argwöhnte hier, wie ja begreiflich, nur einen Teufelsstreich, währenddem Agnes ohnmächtig vor Furcht auf ihrem Liebeslager hinsank. Karl aber rief laut in die Hände klatschend: »Kommt schleunigst her, der Teufel haust bei mir!« Und alle kamen sie herangestürzt. Der hochverwirrte Beichtiger, der gar nicht freiwillig den Tisch verließ, der Freund Bonneau wieder ganz außer Atem und auch Johanna, die mit starkem, furchtlosen und nicht minder gefürchtetem Arm den Stahl ergriff, in dem ihr der Sieg ja immer sicher war und die den Ort gleich aufzusuchen strebte, woher der Lärm entstand. Nur unser guter Wirt Baron Coutendre lag auf dem rechten Ohr und hörte nichts. Weiter geht's in der nächsten Folge mit dem 13. Gesang.